Ja, lasst uns beten. Herr, wir haben gerade gehört, wir sind bereit für dein Wort. Und so wollen wir dich bitten, dass du diese Kraft, die in deinem Wort steckst, auch entfaltest. Herr, dass es uns berührt, dass es uns unter die Haut geht, dass es uns zum Handeln bewegt. Danke, dass deine Worte gute Worte sind, die unser Leben die unserem Leben eine Richtung geben, aber nicht nur eine Richtung, sondern auch einen Sinn und eine Erfüllung. Und so wirke an uns. Amen. Es gibt ein Kinderlied, das heißt, Gott vergisst seine Kinder. Und immer wenn Kinder das Lied noch nicht gehört haben, dann sind sie erstmal ein bisschen irritiert und denken, hä? Und so ist das auch in dem Lied, das geht dann, was, wie, echt? Und dann kommt nie. Gott vergisst seine Kinder nie. Vielleicht ist unser Thema heute, Gott gibt dich auf, so ähnlich. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch, als sie das gehört oder gelesen haben, gedacht haben, das meint er gar nicht ernst. Aber es kommt in der Bibel vor. Und manche denken vielleicht, ja, das kann schon sein, dass Gott mich aufgibt. Wenn ich mal bedenke, wie oft hat er mir schon was klar gemacht und ich habe das einfach nicht umgesetzt. Ich dachte, naja. Vielleicht wollte ich es und habe es nicht geschafft. Oder ich wollte gar nicht zuhören und habe gesagt, ach, die Zeit kann ich mit was anderem füllen. Ja, und warum sollte er mir dann noch nachgehen? Warum sollte er mich nicht aufgeben? Genauso passiert es doch immer. Wenn wir jetzt über diesen Text miteinander nachdenken, ich muss das mal kurz hier rüberstellen, dann müssen wir uns vor Augen halten, das gesamte Leben in Israel damals war religiös geprägt. Also völlig anders als bei uns. Und dann steigen wir gleich miteinander in diese Geschichte ein, wo es heißt, zu diesem Zeitpunkt drängten sich viele Steuereinnehmer und Menschen, die als besondere Sünder galten, zu Jesus, um ihm zuzuhören. Da regten sich die Pharisäer und die Theologen auf und protestierten. Dieser Mann heißt die schlimmsten Sünder willkommen und er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Unfassbar. In dieser kurzen Einleitung werden uns zwei Gruppen vor Augen gestellt. Zum einen ist da die Gruppe der Pharisäer. Die Pharisäer kamen und die Schriftgelehrten kamen aus der Mittelschicht. Sie waren vertraut mit dem Wort Gottes bis ins Kleinste hinein, aber noch viel mehr. Sie hüteten nämlich die mündliche Erklärung, die es dazu gab, und die war viel größer als das Gesetz Gottes. Darauf achteten sie und leiteten daraus ab, wie man sich verhalten soll, damit es Gott gefällt. Und sie waren dafür beim Volk geachtet. Boah, das sind besondere Männer Gottes. Und das bedeutete, sie waren gesetzestreu, und das bedeutete, sie waren gottesfürchtig, und das bedeutete, sie waren Gerechte, also Gerettete. Ja, und dann wird uns in diesem kurzen Einstieg eine zweite Truppe geschildert. Und das war der Abschaum. Sünder und Zöllner. Als Sünder bezeichnete man die Menschen, die offensichtlich nicht gesetzestreu waren. Die das Gesetz Gottes sicher kannten, aber die sich nicht danach gerichtet haben. Und Zöllner waren ja jüdische Mitbürger, die bei ihren Nachbarn die römischen Steuern eintrieben. Die haben mit Erpressung auch gearbeitet und natürlich viel mehr verlangt, damit sie auch richtig gut verdienten. Das heißt, die haben Gottes Volk ausgenutzt. Sie waren in dem Sinne gesetzlos. Und das bedeutete, sie waren gotteslos. Und das bedeutete, sie waren verloren. Diese gehörten absolut nicht dazu. Diese hier, wussten, das denkt Gott über sie. Die sind okay, super. Aber mit denen, da war man fertig. Gibt es eigentlich Menschen, mit denen ihr fertig seid? Höre ich immer wieder, dass Leute sagen, mit dem bin ich fertig, dem rede ich nichts mehr. Das ist vorbei. Geht manchmal in die engste Verwandtschaft hinein. Die waren fertig. Und das hieß auch, aus deren Sicht, die waren auch für Gott unwichtig. Die hatten keinen Wert mehr. Die hat Gott aufgegeben. Es war klar, das ist Gottes Urteil. Keinerlei Wert, für Gott verloren. Und diese Überzeugung hatten nicht nur die Pharisäer, sondern die gab es auch beim ganzen Volk, weil das Volk ja auf die hörte. Und deswegen gab es nur eine Möglichkeit, man musste sich von diesen Menschen sozial distanzieren. Hier oben noch so ein Stacheldraht drauf, ja, dass da ja keine Berührung war. Nun fragt man sich aber, wo war Jesus eigentlich? Da fehlt doch noch einer. Jesus habe ich hier. Wo war Jesus? Hier, okay. Der war hier. Eigenartig. Jesus stand ja immer unter Beobachtung. Ja, weil die Pharisäer gesagt haben, wenn der Sohn Gottes ist, dann muss er doch zu denen gehören, die Gott okay findet. Dann kann der doch nicht da sein. Das geht doch gar nicht. Und dann denke ich manchmal, wie ist denn das heute, wenn wir sagen, wir suchen Jesus, dann suchen wir ihn in der Gemeinde. Dann suchen wir ihn in der Kirche. Stellt euch mal vor, Jesus sagt dann plötzlich, hey, ich bin woanders, ich bin hier. Was würde denn das heißen für uns? Wenn ihr mich sucht, dann findet ihr mich hier. Und das Interessante ist ja, es geht Jesus so auf die Ketten, was diese Pharisäer denken, dass er diese Truppe nimmt und zu diesem heiligen Haufen hinmarschiert und ihnen dann drei Geschichten erzählt. Jemand hat das mal so schön zusammengefasst. An diesem Tag war Jesus derartig bestürzt über die Mutmaßungen der Pharisäer und Schriftgelehrten, wer Gott wichtig ist und wer nicht, dass er sinngemäß sagte, das werde ich jetzt ein für alle Mal klarstellen. Ich will nicht, dass sich je wieder falsche Vorstellungen auf diesem Gebiet einschleichen. Und deswegen erzähle ich euch nicht nur eine Geschichte, nicht nur zwei Geschichten, sondern ich erzähle euch drei Geschichten zu ein und demselben Thema, sozusagen im Schnellfeuerstil, damit alle begreifen, wer Gott wirklich wichtig ist. Also drei Geschichten. Es ist übrigens das einzige Mal, dass Jesus zu einem Thema nacheinander drei Geschichten erzählt. Das bedeutet, das ist wichtig. Heute werden wir uns nur mit der Schafsgeschichte beschäftigen. Es gibt ja das Schaf, die Frau, die wir gehört haben, und den verlorenen Sohn. Das ist die dritte Geschichte. Damals war in der Gesellschaft klar, wer die Verlorenen sind. Wie ist denn das eigentlich heute? Ist es heute auch klar? Gibt es überhaupt noch Verlorene? Ich habe dazu ein zweites Bild, ist ein bisschen einfacher. Gerettete und Verlorene gibt es, auch heute. Und die haben beide was mit Jesus zu tun. Die einen haben Jesus als ihren Herrn. Sie nennen sich Christen. Die anderen haben Jesus nicht als ihren Herrn. Wer gehört dazu? Dazu können ganz tolle Menschen gehören. Dazu können Kriminelle gehören. Dazu können zutiefst religiöse Menschen gehören. Aber auch Atheisten. Das ist eine ganz große Mischung. Und der einzige Unterschied zwischen ihnen ist, wenn man das reduziert, die haben Jesus als ihren Herrn angenommen. Das sagt noch nichts darüber aus, wie sie es leben. Das ist dann das andere. Aber die haben eben Jesus nicht als ihren Herrn angenommen und deswegen sind sie aus Gottes Sicht verloren. Das gibt es also heute genauso. Bloß damals war allen klar, wer die Verlorenen sind. Heute ist es, glaube ich, kaum jemandem klar, wer die Verlorenen sind. Dass es überhaupt Verlorene gibt. Und dann sagt Jesus ihnen diese Geschichte. Und dann hören wir mal. Er sprach aber zu ihnen und sagte, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Jesus spricht also über einen Verlust. Diese Menschen sind ein Verlust, der schmerzt. Sie sind kostbar und sie fehlen. Sie haben ja schließlich mal dazugehört. Sie waren Teil der Herde. Kein Jude wurde als Zöllner geboren oder als Prostituierte oder sonst was. Und das Krasse ist, bei einer Schafsgeschichte, da leuchtet das jedem ein. Ja, wenn einer 100 Schafe hat und eins geht verloren, ist doch ganz klar, dass man da hinterher geht. Das ist dem ja nicht egal. Aber bei Menschen, das ist plötzlich egal. Die sind ja selber schuld. Die sind ja wertlos. Und da tritt Jesus dem entgegen und sagt, Leute, das ist falsch, richtig falsch. Ihr denkt, Gottes Herz schlägt nur für euch. Hier, Daumen hoch, das denkt ihr. Aber jetzt zeige ich euch mal Gottes Blick. Gott sagt, mein Herz schlägt für alle. Und nicht prozentual mehr hier, sondern für alle gleich. Sie sind kostbar, sie fehlen. Und das ist heute genauso. Alle, die mit Jesus nicht verbunden sind, die sind verloren, aber die sind total wertvoll. Gottes Herz schlägt für sie. Sie sind kostbar. Und es schmerzt Gott. Er hat sie ja ins Leben gerufen. Er hat alle Menschen ins Leben gerufen, damit sie Gemeinschaft mit ihm haben. Und es schmerzt ihn, wenn sie fehlen. Das ist der Blick der Liebe. Was sieht Jesus? Jesus sieht natürlich. Jesus sieht die Sünde. Er ist ja nicht blind dafür. Er findet es auch nicht toll, weil er lebt ja Gottes Maßstäbe aus ganzem Herzen. Aber er sieht den Menschen dahinter und er weiß, dieser Mensch dahinter, der ist wertvoll. Und er macht diesen Menschen deutlich, und wenn ihr auch meilenweit von mir weg seid, mir liegt an euch. Und dann merke ich immer wieder, boah, das ist etwas, was mir schwerfällt. Wie oft sehe ich nur Äußeres bei Menschen? Wie sie sich verhalten? Was sie sagen, wenn sie den Mund aufmachen? Oder was sie sagen, wenn sie den Mund nicht aufmachen? Und dann kommt auf meiner Liste, ich habe auch so eine imaginäre Liste, ja, wo dann draufsteht, oh, der ist nicht so kostbar. Der ist nicht so wertvoll. Was würde sich ändern bei uns, wenn wir diesen Blick hätten, den Jesus hat? Was würde sich da ändern? Und die andere Frage ist, wie bekommen wir eigentlich diesen Blick? Wie kann man diesen Blick kriegen? Da habe ich bei einem katholischen Theologen etwas sehr Schönes gelesen. Der schreibt, um die Kirche zu bauen, müssen wir es machen wie die Jäger oder wie die Biathleten beim Zielen. Ein Auge geschlossen halten und eins offen. Wir müssen das Auge schließen, das auf die Menschen sieht, und das offen halten, gut offen halten, das auf Gott sieht. Und manche sagen, ja, das mache ich doch immer. Mir ist Gott ganz wichtig. Aber wisst ihr, was passiert, wenn wir auf Gott schauen, mit ganzer Konzentration ihn suchen? Dann wird er uns den Blick auf die Menschen lenken, weil er ein menschenfreundlicher Gott ist. Das heißt, um diesen Blick, den Jesus hatte, zu kriegen, brauchen wir einen Umweg. Wir müssen zu Gott schauen und sagen, wie siehst du denn die Menschen? Und dann zu den Menschen schauen, weil Gott uns den Blick darauf lenkt. Und natürlich danach handeln, wenn uns das schon deutlich wird, sollten wir auch danach handeln. Ich hatte vorhin schon mal hier zitiert, da schreibt einer, wie das ihm ergangen ist. Er sagt, er ist in ein Fitnessstudio gegangen und hat dort einen kleinen Inder als Angestellten kennengelernt, der keine Haare hatte, gebrochen Englisch sprach, etwas schrullig war und gläubiger Muslim. Und er merkte dann, dass die Menschen den gemieden haben. Mit dem wollte eigentlich keiner was zu tun haben. Irgendwie fragte ich mich, was es wohl in diesem Fall bedeutet, wenn Jesus sagt, dass ihm alle Menschen wichtig sind. Was es theologisch bedeutete, das wusste ich. Da kann ich mich einreihen. Und ihr euch vielleicht auch. Was das theologisch bedeutet, das wissen wir alle. Das war nicht weiter schwierig. Aber was bedeutet es in der Praxis? Naja, und so freundete ich mich am Anfang etwas unbeholfen ein Stück mit ihm an. Und dann kam er mal von einer Vortragsreise zurück und dann steuerte dieser kleine indische Mann auf ihn zu und sagte, mir ist etwas Furchtbares passiert, meine Frau hat mich im Stich gelassen und jetzt bin ich ganz allein. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Und er hatte auch ein Kind. Sein Kummer war offensichtlich groß und ich glaube, ich war der Erste, mit dem er darüber sprach. Und dann spürte ich, wie der Heilige Geist mich drängte, diesen Mann in die Arme zu nehmen. Und dann beschreibt er seinen inneren Kampf, weil er überhaupt nicht so ein Armnehmtyp ist. Also das hat ihn eher gegruselt. Und dann hat er mit Gott innerlich diskutiert und irgendwann sagte er, es war mir, als sagte der Geist, alle deine Argumente kenne ich, Bill, aber ich möchte diesen Mann mitten in seinem Kummer wissen lassen, dass er dem wahren Gott wichtig ist. Ich suche nach einem meiner Kinder, das ihm dies begreiflich macht. Wirst du es für mich tun? Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, dass es mir nicht leicht gefallen ist, aber als ich meine Arme um den Mann legte, brach er in Tränen aus und weinte sich an meiner Schulter aus. Es war offensichtlich ein bedeutender Moment für ihn. Und wenn ich es mir recht überlege, war es das für mich auch. Sehen Sie, was hier passiert war? Als ich mir klargemacht hatte, wie sehr dieser Mann Gott am Herzen lag, da wurde er auch für mich wichtig. Das ist dieser Blick, dieser umgelenkte Blick über Gott auf den Menschen. Die Pharisäer haben nur auf das Verhalten geschaut, nicht auf den Menschen. Und deswegen haben sie eine falsche Schlussfolgerung getroffen. Gott gibt dich auf. Das war ihre Schlussfolgerung. Und die ist falsch. Sondern die richtige Schlussfolgerung sagt Jesus. Und er sagt, Gott geht dir nach. Das ist das, was Jesus sagt. Gott geht dir nach. Weil du kostbar bist. Weil du fehlst. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einer Person. Da ging es etwas für die Zukunft was zu tun. Und dann sagte sie so ziemlich am Ende des Gespräches, ich bin ja, und das wusste ich auch, hatte sie mir auch schon mal vorher gesagt, ich bin vor einigen Jahren aus der Kirche ausgetreten. Ist noch eine junge Frau. Sagt sie, und ich hatte eigentlich so eine Angst vor dem Gespräch heute, weil ich immer dachte, kriege ich das gezeigt, dass das nicht in Ordnung ist. Also wie begegnet der mir? Lässt er mich das spüren, dass ich da so eine Ausgetretene bin? Und sie war so dankbar und erleichtert, dass sie sagen konnte, nee, das kam irgendwie überhaupt nicht durch. Corrie ten Boom hat gesagt, du kannst gehen, ohne zu lieben. Das kannst du machen. Aber du kannst nicht lieben, ohne zu gehen. Das geht nicht. Du kannst nicht theoretisch lieben und sagen, aber Praxis mache ich da nicht. Sondern das gehört zusammen. Und deswegen spricht Jesus nun von einer Suchaktion. Ja? Der Hirte geht los und er sucht sie. Dieses Schaf. Jesus hat keine Scheu vor diesen Menschen. Er kennt keine Kontaktschuld. Also wenn du dich mit denen abgibst, dann bist du genauso. Das kennt er nicht. Die Pharisäer sind auf Distanz gegangen und Jesus sucht die Nähe. Das ist der große Unterschied. Er gibt den Verlorenen ihren Wert zurück. Weil viele wissen oder haben so einen ganz tiefen inneren Wertverlust. Und Jesus kommt und gibt ihnen erstmal ihren Wert zurück. Und das merken Menschen, ob wir die Nähe zu ihnen suchen oder ob wir sie übergehen, ob wir sie meiden, ob wir sie dulden, ob wir sie aufmerksam anschauen und ihnen begegnen oder so mit uns selbst beschäftigt sind, dass wir sie gar nicht wahrnehmen. Ob wir vielleicht sogar wegschauen, damit der bloß nicht auf die blöde Idee kommt, mich anzusprechen. Das merken die Menschen. Und bei Jesus haben sie offensichtlich das Gegenteil gemerkt, wenn da steht, dass er wie ein Magnet war für die, dass der die angezogen hat. Wow, ein Zeichen der Kirche Jesu ist, dass sie ein Magnet ist für diese Menschen. Sie anzieht. Aber suchen ist auch anstrengend. Denn wann hat dieser Hirte denn festgestellt, dass das Schaf weg ist? Abends. Wenn die Schafe in die Hürde mussten, also in so ein eingezäuntes Terrain, dann sind sie einzeln am Hirten durchgegangen und der hat die gezählt. Der kannte die ja auch mit Namen. Und dann hat er gemerkt, oh, Paula fehlt. Abends. Das hieß, Paula suchen. Das heißt, in die Nacht hineingehen. Und wenn man es damals weiß, wie das war in Israel, in die Nacht hineinzugehen, wie gefährlich das war, weil erst einmal die Wege gefährlich waren, weil die Tiere, die dort umherstreunten, gefährlich waren, weil es auch kalt war. Also das war richtig anstrengend. Aber er wusste, das Schaf kommt von selber nicht zurück. Und er geht ihm nach, bis er es gefunden hat. Also ganz entschlossen, ausdauernd. Er will es unbedingt finden. Gott geht dir nach, denn Gott gibt keinen auf. Er ist immer auf der Suche und das ist toll. Und ich glaube, das, was wir uns nach Corona beschäftigt, auch als christliche Gemeinden, ist ja nicht nur wir, das haben alle irgendwie mit zu tun. Die Herde ist ein Stück versprengt. Und wie können wir nachgehen? Wie können wir Kontakt herstellen? Eine Idee hatte ja mein Kollege schon vorgestellt, eine Telefonlawine, also anrufen, mal hören, mit dem man lange nicht Kontakt hatte und den dann bitten, das vielleicht auch mit drei anderen zu machen, um einfach wieder neu in Kontakt zu kommen. Also eine Möglichkeit. Darüber hinaus natürlich noch andere. Aber Jesus sagt, Nachgehen hat Priorität. Das ist seine Fokussierung. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist Priorität Nummer eins. Und wenn eine Kirche das nicht mehr im Fokus hat, dann hat sie ihr Existenzrecht verloren. Oder sie darf sich zumindest nicht Kirche Jesu nennen. Dann muss man sich umbenennen. Und wie endet das Ganze? Das haben wir auf diesem Bild schön gesehen von dem Sieghard Köder, ja? Mit einer großen Party, mit einer Freude pur, wenn er sein Schaf gefunden hat. Ja, wenn er das Schaf gefunden hat, dann sagt das Schaf nicht, ach gut, mein lieber Hirte, dass du jetzt hier bei mir in der Wildnis und in der Finsternis bist, sind wir schon zu zweit. Nein, Jesus sagt, er nimmt das Schaf auf seine Schultern, weil es in die Familie Gottes gehört. Er trägt es zurück. Jesus hat ja nie gesagt, ach, schon recht, wie du bist. Das hat er nie gesagt. Er hat gesagt, komm, ich liebe dich und ich bringe dich nach Hause. Und es ist Freude im Himmel über jemanden, der umkehrt. Und ich habe mir das mal so vorgestellt, ein kleines Video gefunden dazu. Stellt euch mal vor, wir sind jetzt mit denen, die jetzt gleich zu sehen sind, im Himmel. Und auf einer großen Leinwand passiert etwas. Und das wollen wir jetzt mal sehen. Ich finde, das muss man nochmal sehen. Ja! Das ist Freude im Himmel, wenn das da beschrieben ist. Die saßen nicht alle da, auch Peter gehört jetzt auch da. Ach, schön. Nein, das ist Freude bei den Engeln im Himmel, dass Peter jetzt dazugehört. Und das Verhältnis, was Jesus hier nennt, ist ja sehr provokant für diese. Er sagt, 99 Gerechte, das waren die Pharisäer und ihr Gefolge. Natürlich freut sich Gott über ihre Gesetzestreue. Da freut er sich. Aber wenn die Gesetzestreue die Liebe erstickt und den anderen dann den Wert nimmt und ihren Wert von der Gesetzestreue bezieht, dann ist es verkehrt. Dann ist es falsch. Das Letzte, was Jesus möchte, ist eine selbstgerechte Kirche. Das Ziel der ganzen Suchaktion, es geht um Sünder, die Buße tun, die umkehren, das zählt bei Gott. Ob du schon mal dabei warst, früher, und weggelaufen bist, oder ob es für dich zum ersten Mal darum geht, wirklich umzukehren, das ist völlig egal. Ich bekomme immer wieder erzählt von manchen, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, guck mal, der war früher auch mal dabei. Aber der hat das und das erlebt. Der kommt nicht mehr. Da gibt es einige, auch bei uns in Halver. Es geht um echte Lebensveränderung. Aber die Lebensveränderung beginnt hier. Die beginnt nicht schon vorher. Also du musst dich nicht erst ändern, damit du dann dazugehören darfst. Sondern Jesus nimmt das Schaf. Es steht nichts davon, dass er gesagt hat, Schaf, jetzt will ich dir das nochmal erklären für die Zukunft. Und wenn du mir deine Versicherung gibst, dass das nicht nochmal passiert, dann nehme ich dich mit. Steht nichts davon. Er nahm es auf die Schultern, weil es selber nicht mehr konnte und trug es nach Hause. Das heißt, die Lebensveränderung beginnt dann, wenn du zu Hause bist mit Jesus, dieses neue Leben, was er uns schenkt. Und es geht nicht mehr darum, zurück in das Gesetz zu kommen, sondern es geht darum, zu Jesus zu kommen. Ja, das ist das Thema, was Jesus hat, der Wert der Menschen. Gott geht dir nach und er geht dir nicht nur nach durch Jesus, sondern was hat Jesus gesagt? so wie mein Vater mich gesandt hat, mit diesem Auftrag, so sende ich euch, uns, dass wir den Menschen ihren Wert wiederbringen und dass wir sie zurücklieben zu diesem Jesus. Wer ist Jesus? Ist Jesus der Wellnessbademeister für die Geretteten, der noch einen Aufguss macht, damit wir uns alle schön wohlfühlen? Ich glaube, das macht er manchmal. Er will, dass es uns gut geht in der Herde. Aber er ist gleichzeitig auch der Anführer eines Suchtrupps. Und wenn Sie das mal aus dem Fernsehen kennen, wenn so Suchtrupps losgehen, die unterwegs sind, da wird nicht aufgegeben. Die haben ein Ziel, weil das, was verloren gegangen ist, wertvoll ist. Und deswegen muss man es suchen. Er ist der Anführer eines Suchtrupps und er ist ein Riesenpartyschmeißer. Ja, wenn jemand gefunden wird, dann gibt es eine Party. Jesus liebt solche Partys, glaube ich, sehr. Und er liebt dich. Und dein Wert liegt darin, dass er dich liebt. Nichts, was du bringst oder sonst was tust, sondern einzig und allein darin, weil er dich liebt. Und einen größeren Wert gibt es nicht. Und dieser Wert gilt für jeden, unabhängig vom Handeln und Verhalten und sonst was. Ist das nicht eine gute Nachricht? Lasst uns jetzt am Ende der Predigt ein bisschen über diese gute Nachricht nachdenken. Wir werden jetzt kein Lied hören nach der Predigt, sondern wir werden Instrumentalmusik hören. Und ich lade euch ein, beziehungsweise bitte ich euch, bei dieser Musik nochmal dem ein bisschen nachzugehen. Was ist euer eigener Blick? Wie schaust du Menschen an? Ist dein Blick anders als dieser große Blick, den Gott hat? Gibt es Menschen, mit denen du fertig bist, aber Gott ist mit ihnen nicht fertig? Oder weißt du selber, jawohl, eigentlich bin ich noch verloren. Ich bin vielleicht auf der Suche. Vielleicht gibt es in meinem Herzen schon Anknüpfungspunkte. Ich bin in dieser Bewegung, aber ich bin noch verloren. Dann kannst du diese Zeit für eine Gebetszeit nutzen, dass du Jesus bittest, dass er dir hilft, dass er dir entgegenkommt, dass er dich findet und dass du nach Hause kommst. Oder du kannst Jesus danken für das, was er alles schon getan hat für dich. Vielleicht hat er dich nicht nur einmal geholt und gesucht. Vielleicht bist du jemand, den man ständig suchen muss. Und dass er das tut und nicht aufgibt, dann kannst du dafür danken. Oder lass dir einen Menschen zeigen in der Stille, der dir ganz nahe ist, aber der eigentlich, nicht nur eigentlich, der noch verloren ist. Und dann nimm diese Zeit für diesen Menschen stellvertretend zu beten, ihn zu suchen im Gebet, mit Jesus zusammen. Dafür wollen wir jetzt einen Moment der Stille haben.